SRF 1.
Uhr, hier kommt das Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Land unter in Belgien, Niederlanden und Deutschland. Die Opferzahlen steigen, zum Teil ist die Mobilkommunikation unterbrochen. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier ist betroffen von den Bildern der Verwüstung.
Viele Menschen haben verloren, was sie sich ihr ganzes Leben lang aufgebaut haben. Ihr Hab und Gut, ihr Heim, das Dach über dem Kopf. Ganze Orte sind von der Katastrophe gezeichnet. Es ist eine Tragödie, dass so viele ihr Leben verloren haben. Das macht mich fassungslos.
Zur Lage in Deutschland gleich mehr. Angespannte Lage in der Zentralschweiz. Wir schalten nach Luzern, wo der Vierwaldstättersee die Altstadt zu überfluten droht. Anspannung in der Autobranche. Den Zulieferern fehlen Rohstoffe und Halbleiter. Und um 13 Uhr in der Rendezvous-Sommerserie zu Grenzerfahrungen das Happy End in der Geschichte des ungarischen Grenzbeamten Arpad Bella. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Deutschland kämpft mit den Unwettern. Die Lage ist für ein Industrieland in ungewohntem Ausmaß chaotisch. In den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat sich die Situation weiter verschärft. Nachdem gestern bereits mehrere Häuser in der Ortschaft Schuld eingestürzt sind, hat es nun die Gemeinde Erbstadt-Blessem in der Nähe von Köln hart getroffen. Auch dort sind Häuser eingestürzt und auch von dort erreichen uns Meldungen über Tote und Vermisste. SRF-Korrespondentin Bettina Ramseyer ist für uns im Hochwassergebiet unterwegs. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, wie sieht es bei Ihnen im Moment aus?
Dramatisch, man kann es nicht anders sagen. Also das Dorf Aarweiler, wo wir jetzt im Moment sind, das ist sehr stark beeinträchtigt. Das ist im Stadtkern oder im Dorfkern komplett zerstört. Es sieht also aus, als wäre hier ein Tsunami durchgefegt. Die Autos liegen auf den Dächern in den Vorgärten. Die Häuser sind komplett verschlammt, die Menschen verdreckt. Es sieht also aus, als hätte hier eine Bombe eingeschlagen. Und es sind überall Rettungskräfte schon auf dem Weg hierher. Haben uns Karawanen von dem Roten Kreuz über Rettungsorganisationen bis zum Militär begleitet. Es kreisen Hubschrauber, also absoluter Ausnahmezustand hier.
Die Lage scheint auch sonst verworren. Zum Beispiel die Angaben bezüglich Vermisster, die schwanken stark. Aus Rheinland-Pfalz hieß es, 40 bis 60 Menschen seien vermisst. Die Behörden im besonders betroffenen Bezirk, in dem Sie sich zurzeit befinden, hatten sogar die unglaubliche Zahl von 1300 Vermissten gemeldet. Weiß man da inzwischen mehr?
Es scheint wirklich schwierig zu sein, hier einen Überblick zu haben, auch für die Rettungskräfte, weil zum Teil die Funkverbindungen, die Telefonverbindungen, die Handyverbindungen noch immer nicht funktionieren. Es gab ja auch Stromausfälle. Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass diese Menschen irgendwo sind und man sie einfach nicht erreicht. Aber zweifellos werden die Todeszahlen noch steigen. Wenn man diese Bilder hier sieht, dann ist das auch nicht überraschend.
Ist vom Wetter her zumindest eine Entspannung in Sicht?
Die Meteorologen hier sagen, ja, es soll jetzt besser werden. Aber die Zerstörung ist natürlich angerichtet. Also die Menschen hier werden noch eine Weile damit zu tun haben, jetzt erstmal aufzuräumen und dann natürlich auch wieder aufzubauen. Das ist ein ganzes Tal, was hier komplett zerstört wurde. Und deswegen davon zu sprechen, das Gröbste ist vorbei, fände ich im Moment noch etwas zu früh.
Man hört auch im Hintergrund, dass gearbeitet wird, um die Menschen zu retten. Sprechen wir noch kurz über die Politik. In Deutschland ist ja auch Wahlkampf angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen. Und CDU-Kanzlerkandidat Laschet reiste in die Überschwemmungsgebiete und kritisierte gestern verschiedentlich, man solle doch endlich etwas für den Klimaschutz tun. Ist nicht er ausgerechnet einer der Bremser dieser Politik?
Ja, das sagen zumindest seine Kritiker. Also gestern einigermaßen zynisch, dass ausgerechnet Armin Laschet das jetzt sage, er ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, einem Kohleland, und seine Kritiker werfen ihm vor, dass er beim Kohleausstieg auf der Bremse gestanden habe. Seine Partei, die CDU, ist an der Macht, seit 16 Jahren in Regierungsverantwortung in Berlin, hätte also genügend Zeit gehabt, aufs Tempo zu drücken, wie er das jetzt sagt, hat es nicht getan. Das wurde immer kritisiert, und jetzt angesichts dieser Katastrophe davon zu sprechen, man müsse aufs Tempo drücken beim Klimaschutz, das wird von vielen hier als zynisch wahrgenommen.
Vor Jahren profitierte Gerhard Schröder in einer ähnlichen Situation von Unwettern vor seinem Konkurrenten Stoiber. Wagen Sie jetzt eine Prognose, wer dürfte denn als Krisenmanager oder Krisenmanagerin punkten in Deutschland?
Schwer zu sagen. Also Armin Laschet ist sicher in einer guten Position, sage ich jetzt mal, weil er halt in Exekutivfunktion ist. Also er kann jetzt handeln, er kann etwas tun in seinem Bundesland. Aber wem das jetzt am Ende nützt, ich weiß es nicht. Und ich glaube, im Moment haben die Betroffenen hier vor Ort auch andere Probleme als die Bundestagswahl.
Soweit unsere Korrespondentin Bettina Ramseyer aus Auweiler. Viel weniger dramatisch als in Deutschland ist die Situation hierzulande. Aber auch an vielen Orten in der Schweiz sind Bäche zu Flüssen angeschwollen und Flüsse gleichen an gewissen Orten Weihern. Heikel ist die Lage weiterhin in der Zentralschweiz, besonders am Sarnersee, am Lauerzersee und in Luzern am Vierwaldstättersee. Und dort, in der Nähe des Schwanenplatzes, quasi beim Einfallstor zur Luzerner Altstadt, droht das Wasser über die Ufer zu treten. Christian Öxlin, haben Sie noch trockene Füße?
Ja, wir haben noch trockene Füße hier in Luzern. Der See ist zwar in der Nacht deutlich angestiegen und hat auch eine kritische Grenze erreicht, eben, dass das Wasser dann in den nächsten Stunden auf den Schwanenplatz einfließen könnte, so quasi in das Einfallstor zur Altstadt. Aber die positive Nachricht ist, dass das Wetter besser wird und dass der Seepegel jetzt ein bisschen weniger stark ansteigt als noch vor ein paar Stunden.
Das heißt aber, Sie können noch nicht Entwarnung geben, dass die Luzerner Altstadt trocken bleibt.
Ja, das ist so. Also die Behörden gehen davon aus, dass der Seespiegel noch um gut 5 cm ansteigen könnte. Und dann könnte es wirklich sein, dass das Wasser in die Altstadt von Luzern fließt. Es hat teilweise schon Wasser in der Altstadt, weil eben auch das Grundwasser nach oben drückt. Also in einzelne Gassen sind bereits abgesperrt. Die Feuerwehr ist dort dabei, Keller auszupumpen. Also die Behörden geben hier in Luzern noch keine Entwarnung und beobachten die Situation jeden Moment.
Ab welchem Moment gibt es Folgen für den öffentlichen Verkehr?
Also wenn das Wasser so hoch ansteigt, dass dann der Schwanenplatz tatsächlich geflutet werden würde, dann würde das bedeuten, dass man die Seebrücke sperren müsste, zumindest für den motorisierten Verkehr, für den öffentlichen Verkehr. Und das würde dann bedeuten, dass so ein bisschen die Lebensader von Luzern dann abgeschnitten wäre. Das heißt, dass die beiden Stadtteile von der einen auf die andere Seite der Reuss, dass die denn dann sehr schwer noch zugänglich sind, zumindest für Auto und Bus.
Ich habe es vorhin gesagt, angespannt ist die Lage auch am Lauerzer See und auch in Stansstaad, wo ein Wohnquartier unter Wasser steht. Wie sieht es denn dort aus im Moment?
Also in Stansstaad ist der Dorfplatz schon länger überflutet. Da hat die Feuerwehr Holzstege eingerichtet, damit die Bevölkerung da noch unterwegs sein kann. Der Pegel des Sarnersees, der ist eben auch am Steigen, und dort sind eben in der Gemeinde Giswil gut 50 Häuser unter Wasser. Dasselbe Bild zeigt sich auch beim Lauerzer See, der auch in der Nacht sehr stark angestiegen ist. Dort stehen auch in Lauerz Häuser unter Wasser. Und dort kann man sagen, das gibt noch einige ungemütliche Stunden für die Leute an diesen Orten.
Hoffen wir das Beste. Danke für diese Informationen und die Übersicht, Christian Öxlin aus Luzern. Weitere Informationen zu den Unwettern finden Sie auf srf.ch, wo alle Updates zu den Unwettern und die Pegelstände von Seen und Flüssen in Echtzeit abrufbar sind. Und die Übersicht über die weiteren Regionen in der Schweiz hat nun Ursula Vogler.
Nach wie vor kritisch ist die Situation etwa am Bieler und am Thunersee. Dort gilt wie am Vierwaldstättersee weiterhin die höchste Warnstufe. In der Aare bei Bern stieg die Wassermenge laut den Behörden wieder an. Die Kantone Waadt, Freiburg und Neuenburg haben aus Sicherheitsgründen ein weitreichendes Schifffahrtsverbot erlassen. Es gilt unter anderem für den Neuenburger und den Murtensee. Das Verbot soll bis mindestens nächsten Donnerstag gelten. Der Bieler Rentner Peter Hans Kneubühl wird weiter verwahrt. Das hat das Bundesgericht entschieden, wie aus einem heute publizierten Urteil hervorgeht. Das Bundesgericht wies eine Beschwerde Kneubühls ab, wie zuvor bereits das Berner Obergericht. Gemäß dem Bundesgericht ist das Berner Obergericht zu Recht von einer hohen Rückfallgefahr ausgegangen für weitere Straftaten gegen Leib und Leben. Kneubühl hatte 2010 vor der Zwangsräumung seines Hauses mit einem Gewehr auf Polizisten geschossen und verletzte einen von ihnen schwer. Er bleibt verwahrt, da eine Therapie laut den Behörden aussichtslos ist. In der Schweiz sind im Juni 1.370 Asylgesuche eingereicht worden, wie das Staatssekretariat für Migration, das SEM, mitteilt. Verglichen mit dem Mai stieg die Zahl der Gesuche um 341, verglichen mit dem Juni letzten Jahres um 764. Damit liege die Zahl der Asylgesuche nun wieder im Bereich der Werte von vor der Covid-19-Pandemie, schreibt das SEM. Am meisten Asylgesuche reichten im Juni Menschen aus Afghanistan ein, gefolgt von Personen aus Eritrea und der Türkei. Der Bund hat 3000 Dosen eines neuen Arzneimittels gegen das Coronavirus reserviert. Man habe mit dem Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen, teilte das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, mit. Es handelt sich um Dosen des Antikörpers Sotrovimab. Mit diesem könnten Patientinnen und Patienten behandelt werden, bei denen das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 bestehe. Der Antikörper wurde von einem Tessiner Biotech-Unternehmen entdeckt. Das Arzneimittel sei vielversprechend, so das BAG. Es ist gegenwärtig in der Schweiz noch nicht zugelassen. Die Schweiz unterstützt auch Tunesien im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Laut dem schweizerischen Außendepartement sind medizinische Geräte im Wert von rund 335.000 Franken in das nordafrikanische Land geschickt worden. Tunesien ist stark von Covid-19 betroffen. Die Schweiz hat seit Anfang Mai bereits medizinische Geräte nach Indien, Nepal, Sri Lanka und in die Mongolei geschickt. UNO-Hochkommissarin Michelle Bachelet hat die kubanische Regierung aufgerufen, alle festgenommenen Demonstrantinnen und Journalisten unverzüglich freizulassen. Es sei besorgniserregend, dass einige der Festgenommenen angeblich an unbekanntem Aufenthaltsort in Isolationshaft gehalten würden, sagte die Menschenrechtskommissarin in einer Erklärung. Bachelet rief weiter zum Dialog zwischen der Regierung und der Bevölkerung auf, um Missstände in Kuba anzusprechen. In den vergangenen Tagen hatten tausende Kubanerinnen und Kubaner in zahlreichen Städten protestiert gegen Mangelwirtschaft und politische Unterdrückung sowie den Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen gibt es neben etwas Sonne weitere Regenschauer oder Gewitter. Stellenweise sind noch größere Regenmengen möglich, bei 20 bis 23 Grad. Im Westen und Süden ist es häufiger sonnig, im Tessin bei heute maximal 25 und morgen bei 29 Grad.
Die Ems Chemie hat sich vom Einbruch im vergangenen Jahr erholt. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr sogar so viel Gewinn und Umsatz gemacht wie noch nie. Trotzdem bereiten die Engpässe in der Branche auch der Ems Chemie Sorgen. Engpässe gibt es nämlich gleichzeitig bei den Rohstoffen und bei den Halbleitern für die Automobilindustrie. Stichwort Chips. Manuel Rentsch.
Die Sorge Nummer 1, die Engpässe bei den Rohstoffen. Die Preise sind so hoch wie noch nie. Firmenchefin Magdalena Martullo.
Ja gut, wir kratzen überall die Rohstoffe zusammen, die wir kriegen. Also in der Basischemie ist eigentlich alles knapp. Auch Kunststoffe sind knapp. Unsere Konkurrenten liefern nicht zum Teil. Und das heisst, dass wir noch mehr Nachfrage haben. Wir versuchen, die Kunden immer zu beliefern. Das schaffen wir.
Die Kunden können zwar beliefert werden, aber Ems gibt die höheren Rohstoffpreise weiter. In den vergangenen Monaten hat der Chemiekonzern die Preise deutlich erhöht.
Ja, wir mussten sie schon im zweistelligen Prozentbereich erhöhen. Das ist nötig, weil jetzt ist weltweit einfach ein Kostenanstieg bemerkbar und wir wollen unsere hohen Margen sichern. Und da gibt es nur die Preiserhöhung auch an die Kunden.
Die Sorge Nummer zwei in der Branche sind die Engpässe im Transport. Auch hier steigen die Kosten, die Preise für den Transport mit den Containern, wie Magdalena Martullo sagt.
Die haben sich also verdrei- bis verfünffacht, sind sehr knapp. Vor allem aus China geht sehr viel nach USA, weil wenn USA konsumiert, dann produziert China. Und deshalb sind diese Schiffstrecken auch sehr ausgebucht. Jetzt werden wieder Schiffe bestellt und da geht der Stahlpreis wieder hoch. Also das eine zieht dann das andere nach.
Und somit sind wir bei der Sorge Nummer drei, die Halbleiter für die Automobilindustrie. In den Fahrzeugen wird immer mehr Software eingebaut und dazu braucht es Computerchips. Diese fehlen seit Monaten. Etliche grosse Autokonzerne mussten die Produktion drosseln, Fabriken vorübergehend schließen. Dies trifft auch die Ems, denn der Chemiekonzern macht 60% des Umsatzes mit den Lieferungen von Kunststoffen an die Automobilkonzerne. Und wenn diese weniger produzieren, dann ist das schlecht für das Geschäft.
Die Autoindustrie wird diese Autobestellungen nachholen. Sobald die Chips wieder verfügbar sind, wird die Produktion auch hochgefahren. Also das wird alles noch produziert, da bin ich zuversichtlich.
Bis mindestens Ende Jahr werden die Halbleiterchips in der Automobilindustrie fehlen. Trotz der Engpässe konnte die Ems-Gruppe das Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich steigern. Es gibt in der Wirtschaft nach dem Jahr von Corona einen grossen Nachholbedarf in der Produktion.
Und das erwartet Sie noch im Rendezvous. Die reiche Schweiz und ihr teurer Einkauf.
Was machen die Schweizer mit einem Stealth-Angriffsflugzeug, das für den ersten Kriegstag gebaut wurde?
Die internationalen Kommentare zum Kauf des amerikanischen F-35 Tarnkappenbombers. In Basel-Stadt ist die ausländische Bevölkerung weniger durchimpft als die schweizerische. Basel-Stadt will das verändern mit einer Schamoffensive. Und Nordkorea aus den Augen zu lassen ist unklug, sagen Strategieexperten. Doch Washington scheint sie nicht zu hören. Landesverteidigung ist interessant, auch für Nachbarstaaten und darüber hinaus. So verfolgen ausländische Medien und Sicherheitsexperten mit großem Interesse, wie die Schweiz ihr Kampfjet-Dilemma löst. Während sich die einen fragen, was die Schweiz mit einem offensiven Tarnkappenbomber will, wie dem F-35, finden die anderen, klar, die Schweiz kauft einfach den besten Jet. Tobias Gasser.
Wer informiert sein will über das internationale Waffengeschäft, der liest Chains Defence Weekly. Das britische Rüstungsfachmagazin berichtet über alles, was schießt, fliegt, schwimmt, rollt und explodiert. Und er schreibt für Chains.
Georg Mader aus Wien, beim Chains Defence auch für die Schweiz zuständig oder in der Schweiz beobachtend.
Beobachtet hat er am 30. Juni um 16 Uhr Bundesrätin Viola Amherd, wie sie vor den Medien die Wahl des amerikanischen F-35 Kampfjets begründete.
Ja, also ich saß mit den Fingern auf den Tasten während der Pressekonferenz live und habe zugesehen. Und das hat für mich ein total zweischneidiges Schwert. Einerseits, was machen die Schweizer mit einem Stealth-Angriffsflugzeug, das für den ersten Kriegstag gebaut wurde?
Auf alle Fälle sorgte der Schweizer Entscheid für viel Aufmerksamkeit. Auch andere Länder planen, einen neuen Kampfjet zu kaufen. Und da helfe der Schweizer Entscheid dem F-35, sagt Chains-Journalist Mader.
Die Schweizer Entscheidung ist ein Gütesiegel. Wenn die Schweizer dieses Teil akzeptieren, dann ist der veredelt. Die nächste große Beschaffung ist in Finnland. Und das heißt für mich, in Finnland haben die jetzt quasi eine dicke Scheibe Butter aufs Brot zugelegt durch die Schweizer Entscheidung.
Dann ist da die Schweizer Aussage zu den langfristigen Kosten, die für Diskussionen sorgt. Die Beschaffungsbehörde Arma Swiss kann nämlich zum Schluss, der F-35 sei nicht nur der technisch der fähigste, sondern auch der günstigste Jet. Douglas Berry ist Experte für militärische Luftfahrt beim Strategieinstitut IISS in London.
You kind of wonder if there's a conspiracy of optimism, if you like.
Vielleicht gibt es eine Art Überoptimismus, eine Realitätsverdrängung, wie sich die Betriebskosten dieses Flugzeugs entwickeln werden. Einfach deshalb, weil es noch ein junges Flugzeug ist und weil auch die Entwicklung nicht reibungslos verlief, sagt der Experte für die Luftwaffen der NATO, Russland und Chinas. Für Douglas Berry wäre es keine Überraschung gewesen, hätte die Schweizer Evaluation gezeigt, der F-35 sei zwar technisch das fähigste Kampfflugzeug, aber auch das teuerste.
If the Swiss evaluation had come out and said the F-35 is the most capable aircraft, but it's also the most expensive.
Dann hätte es in der Schweiz wohl eine Diskussion gegeben darüber, wieso kauft die neutrale Schweiz einen Hightech-Bomber, der ursprünglich eher für Erdkampfangriffe ausgelegt wurde und weniger für den 1-zu-1-Luftkampf. Aber in der Kombination der fähigste Flieger und dazu noch der billigste, könne diese Debatte fast nicht mehr geführt werden.
How this plays out in Switzerland now.
Wenn man aber ganz nüchtern in die Zukunft blicke, welche Jet werde in den 2060er und 70er Jahren noch fliegen, dann ergäbe der Entscheid auch Sinn.
Because certainly the 35 is going to be out there.
Der F-35 werde dann sicherlich noch da sein, die USA würden ihn weiterentwickeln. Ob aber die älteren europäischen Jets wie der Eurofighter oder Rafale so lange noch weiterentwickelt würden, das sei nicht sicher, sagt Douglas Berry vom Londoner Strategieinstitut. Auch der beste Jet wird gekauft, damit man diesen nicht ernsthaft einsetzen muss. Abschreckend wirken soll der F-35 auf den potenziellen Feind aus dem Osten. Tut er das? Georg Mader, der vielgereiste Chains-Journalist, weiß es aus erster Hand.
Ich flog mit Pavel Vlasov, Hero of the Russian Federation, in MiG-29 M2. Und am Abend danach haben wir diskutiert und ich habe den F-35 aufs Tapet gebracht. Und er sagt, ich kann das jetzt nur so in Englisch wiedergeben, his funny little stealthy pockets will be empty and then he will die quickly. Wir haben 12 Missiles auf die Sukhois und du hast 4 in deine Taschen.
Will heißen, der F-35 führe weniger Waffen mit in seinen Täschchen und sei darum den russischen Jets heillos unterlegen. So wird in Russland geprotzt. Ist der F-35 der richtige Flieger für die Schweiz und wieso soll er so kostengünstig zu betreiben sein? Nicht nur in der Schweiz wird darüber gestritten, auch internationale Fachexperten stellen sich diese Fragen.
Tobias Gasser. Corona. Über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist mindestens einmal gegen Corona geimpft. Die Impfgeschwindigkeit nimmt jetzt ab, zum Ärger der Behörden. Der Kanton Basel-Stadt hat herausgefunden, dass Ausländerinnen und Ausländer eine deutlich tiefere Impfquote aufweisen als der Rest der Bevölkerung. Diese will Basel-Stadt nun gezielt ansprechen, mit Sprachnachrichten in den sozialen Netzwerken und mit der Hilfe von Personen aus den jeweiligen Kulturkreisen, die als Dolmetscherinnen und Dolmetscher fungieren sollen. Philipp Schremli.
Nur etwa halb so hoch sei bis jetzt die Impfquote von Ausländerinnen und Ausländern verglichen mit jener der Schweizer Bevölkerung, sagt Thomas Steffen, Kantonsarzt von Basel-Stadt. Ein Zwischenergebnis, das ihn nicht überrasche.
Wir wissen aus vielen früheren Präventionsprojekten, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund Schwierigkeiten haben können, in die Gesundheitsversorgung zu ihrem Angebot zu kommen.
Diese Hürden will der Kanton Basel-Stadt nun abbauen, und zwar mittels sogenannter Key Persons, also Schlüsselpersonen. Es sind dies rund 100 Menschen unterschiedlicher Herkunft, welche für das Basler Gesundheitsdepartement in den nächsten Wochen die Türen zu den ausländischen Gemeinschaften aufstoßen sollen. Unter anderem, indem sie Sprachnachrichten versenden, welche der Kanton vorbereitet hat.
Ja, Coronavirus getuat, tukmu, mindeno.
In 20 Sprachen gibt es solche Nachrichten. Sie sind bis zu 5 Minuten lang und es wird darin erklärt, warum man sich impfen lassen sollte, wo man das machen kann und wo man weiterführende Informationen findet. Anna-Maria Sen ist eine dieser Key Persons. Sie ist in Brasilien geboren, lebt aber seit vielen Jahren in der Schweiz und arbeitet unter anderem als kulturelle Dolmetscherin. In vielen Fällen sei es tatsächlich ein sprachliches Problem, sagt Anna-Maria Sen. Die Menschen seien zwar interessiert, hätten aber kaum Zugang zu den staatlichen Informationen und wüssten daher nicht,
wie es funktioniert hier, was für eine Impfung bekommen wir hier und wie sind die Regeln für uns in der Schweiz.
Dadurch entstünden Unsicherheiten, zum Beispiel bezüglich der Kosten.
Man hat mir gesagt, die Krankenkasse zahlt das nicht. Wer zahlt denn? Und wie viel wird mir kosten? Und sind Fragen, die Sie und ich mit einer Gegenfrage klären können, weil wir es verstehen, Sie nicht.
Ähnliche Erfahrungen macht auch Drita Ibrahimi. Sie stammt aus dem Kosovo, ist aber schon vor über 20 Jahren in die Schweiz gekommen. Auch sie arbeitet als Dolmetscherin und will sich nun in der Corona-Krise zusätzlich engagieren.
Ich fühle mich verantwortlich, dass ich meine albanische sprechende Landsleute möglichst fachlich informiere, obwohl ich nicht Ärztin bin, nicht von diesem Gebiet bin, aber ich bin engagiert und es ist auch meine Aufgabe, das zu tun.
Sie stelle in den Gesprächen fest, dass häufig die gleichen Fragen auftauchten wie bei vielen Schweizerinnen und Schweizern.
Was beinhaltet Impfung? Was für Stoffe hat Impfung? Welche Nebenwirkungen hat diese Impfung? Wie lange wäre ich immun oder geschützt von dieser Impfung?
Beide, Anna-Maria Senn und Drita Ibrahimi, glauben aber nicht, dass die Impfbereitschaft bei Ausländerinnen und Ausländern grundsätzlich geringer sei. Menschen, die in Brasilien oder in Afrika aufgewachsen seien, seien sich Impfungen nämlich gewohnt, sagt Anna-Maria Senn. Und Drita Ibrahimi ergänzt, dass es in der albanischen Gemeinschaft in der Schweiz wenig alte Menschen gäbe, weil viele erst in den 1990er Jahren oder später in die Schweiz gekommen seien und entsprechend gäbe es auch weniger albanisch stammige Menschen, die prioritär geimpft wurden. Nach der Reisezeit im Sommer werde sich dies aber ändern, prognostiziert sie.
Im Herbst bin ich überzeugt, die Quote wird sehr steigen.
Und sich der Impfquote der Schweizerinnen und Schweizer angleichen.
US-Präsident Biden konzentriert sich außenpolitisch auf China, Russland und den Iran sowie die NATO. Nordkorea dagegen ist in Washington zurzeit kein großes Thema. Für Strategieexperten klar, ein Fehler. Denn im Schatten der Schlagzeilen rüstet das Regime in Pyongyang atomar und verdrossen kräftig auf. Fredrik Steiger.
US-Präsident Joe Bidens Nordkorea-Politik lautet in kürzest Form so, nicht Obama und nicht Trump. Biden setzt also nicht auf Barack Obamas strategische Geduld, aufgrund derer Washington darauf wartete, ob sich Nordkorea bewegt. Vergeblich. Und er setzt nicht auf einen großen Deal wie Donald Trump, ausgehandelt direkt mit Diktator Kim Jong-un. Erfolglos. Biden droht Kim viel mehr Vergeltung an, falls er den Konflikt verschärft. Aber er offeriert zugleich diplomatische Schritte, sofern sich Pyongyang zu einer Entnuklearisierung bekennt. Bloß genau dem widersetzt sich das Kim-Regime. Momentan finden keinerlei Verhandlungen statt. Jung Pak, die früher die Nordkorea-Abteilung beim US-Geheimdienst CIA leitete und heute bei der liberalen Denkfabrik Brookings arbeitet, spricht von einem tiefen Graben zwischen dem, was Washington und dem, was Pyongyang anstrebe.
There is a lot of difference. There's a huge gap between what the North Koreans want and what the US wants.
Es sei jedoch falsch, das Nordkorea-Problem zu unterschätzen oder gar zu ignorieren. Obschon das Land seit 4 Jahren keinen Atomtest mehr durchführte, sei die Bedrohung keineswegs kleiner geworden.
It would be a mistake to think that because North Korea has not done a nuclear test or an ICBM.
Im Gegenteil, das zeigt nun eine Studie zum nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramm, die, höchst ungewöhnlich, gemeinsam von einem russischen und einem britischen Strategieinstitut erarbeitet wurde. Die Erkenntnisse sind besorgniserregend. Die Sanktionen gegen Nordkorea funktionieren nicht, sagt Anton Klopkov vom Zentrum für Energie- und Sicherheitsstudien in Moskau. Das nordkoreanische Atomprogramm wurde nicht gestoppt, sondern bestenfalls etwas gebremst.
Sanction regime does not work to prevent North Korea from procurement.
Das Land verfüge über hochqualifizierte und äußerst motivierte Wissenschaftler, die dank oft öffentlich zugänglichem Wissen und dank raffinierten heimlichen Beschaffungswegen das Atombombenprogramm heute weitgehend autonom, also ohne jede ausländische Hilfe, vorantreiben könnten.
In general, North Korea self-sufficient in its nuclear program.
Das Regime besitzt, so die Studie, im Plutonium- und im Uranbereich über die Ausgangsstoffe für den Bombenbau. Und zwar genügend, um bis zu 47 nukleare Gefechtsköpfe herzustellen. Jedes Jahr etwa 5 davon. Mit Tempo schreite auch das Raketenprogramm voran, sagt Mark Fitzpatrick vom Londoner Strategieinstitut IISS. Er probte Kurz- und Mittelstreckenraketenbesitze Nordkorea bereits. Jetzt arbeitet es unter Hochdruck an Interkontinentalraketen. Sie dürften schon in wenigen Jahren voll einsetzbar sein.
Energetic efforts are underway to complete development of intercontinental ballistic missiles as well.
Fitzpatrick sieht das Nordkorea-Problem gar als eines der gefährlichsten weltweit.
Dangerous tensions on the Korean Peninsula associated with North Korea's pursuit of nuclear weapons have been...
Man müsste ihm, und damit ist nicht zuletzt Washington gemeint, mehr Aufmerksamkeit schenken. Dies, ob schon keine Chance für einen großen Durchbruch bestehe. Trotzdem könnte und sollte es gelingen, mit kleinen Schritten, Sanktionsreduzierung einerseits, Bremsen des Atombombenprogramms andererseits, die Lage zu entspannen und so wenigstens das Risiko eines großen Zusammenpralls nicht weiter zu erhöhen.
Friedrich Steiger, das Rendezvous zum Nachhören auf srf.ch/audio/rendezvous. Gleich eins im ersten und vierten Zeit für die Rendezvous-Sommerserie Grenzerfahrungen. Noch heute mit dem ungarischen Grenzoffizier. Der Kalte Krieg ist Geschichte, der eiserne Vorhang ist offen. Vom grenzenlosen Europa profitiert auch Arpad Bellas Enkelin. Die Geschichte nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
In Deutschland ist die Zahl der Todesopfer auf über 100 gestiegen nach den schweren Unwettern. Zudem werden zahlreiche Menschen vermisst. In Belgien ist die Zahl der Toten auf mindestens 14 gestiegen. In mehreren Schweizer Gebieten ist die Hochwassersituation nach wie vor kritisch. Etwa am Bieler und am Thunersee. Dort gilt wie am Vierwaldstättersee weiterhin die höchste Warnstufe. In der Schweiz sind im Juni 1.370 Asylgesuche eingereicht worden. Verglichen mit dem Mai stieg die Zahl der Gesuche um 341, verglichen mit dem Juni letzten Jahres um 764. Damit liege die Zahl der Asylgesuche nun wieder im Bereich der Werte von vor der Covid-19-Pandemie.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.